Ja, vielen Dank. Herr Aliyar, das bedeutet ja auch etwas, also wenn ein solches Regime an der Macht ist, für die Möglichkeit, sich als Opposition überhaupt zu organisieren, zu kommunizieren. Und ich unter anderem, also Sie beklagen die Zersplitterung der Opposition und unter anderem haben Sie auch sich sehr kritisch geäußert zu dem Phänomen, wenn Sie so wollen, dass in Deutschland und auch im westlichen anderen Staaten keine Demonstrationen, kein Aufruhr entsteht über dieses skandalöse Regime. Wo liegt das begründet, dass man bei uns so wenig jetzt wirklich demonstrierte Solidarität erleben kann?
Ja, vielen Dank, Frau Fetscher. Der Text, Beiträge wurden bereits Dolmetscherinnen übergeben. Diese Frage können wir vielleicht nach meinem Beitrag diskutieren.
Wie Sie wollen.
Ja, okay, ja. Ja, zuerst möchte ich mich im Namen der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran bei dem Medis Freedom Forum Berlin für die Einladung zu der heutigen Konferenz herzlich bedanken. Frau Fetscher hat gesagt, dass Ayatollah Khomeini nach der Revolution meine Partei als Partei des Teufels bezeichnet hat. Vor Ihnen steht also ein Teufel. Um die Situation der Kurden im Iran genauer darstellen zu können, ist es notwendig, als Erste auf einige Fakten hinzuweisen. Heute leben schätzungsweise über 10 Millionen Kurden im Iran. Iranisch-Kurdistan mit einer Gesamtfläche von 125.000 Quadratkilometern umfasst die vier westiranischen Provinzen Kermanschah, Ilam, Westaserbaidschan und Kurdistan. Die überwältigende Mehrheit, manchen Quellen zufolge beinahe 98% der kurdischen Bevölkerung, bekennen sich zum Islam, wovon 75% Sunniten und 25 Schiiten sind. Christen, also Armenier und Assyrer, und Juden machen den restlichen Prozentsatz der kurdischen Population aus. Wenn man über die Lage der Kurden in der Islamischen Republik spricht, so muss als Erste hervorgehoben werden, dass die Diskriminierung und Unterdrückung des kurdischen Volkes sowie die systematischen Menschenrechtsverletzungen in Kurdistan politisch motiviert und verfassungsgemäß legitimiert worden sind. Die Kurden werden als eigenständiges Volk nicht anerkannt. Nach der Verfassung werden sämtliche staatstragende Posten sowie Armeekommandeure ausschließlich den Schiiten vorbehalten. So werden die sunnitischen Kurden aus religiösen Gründen vom politischen Leben ausgeschlossen und die schiitischen Kurden werden aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit diskriminiert. Durch das weiterhin bestehende Verbot der kurdischen Sprache wird den kurdischen Kindern das elementare Menschenrecht auf Unterricht in der Muttersprache vorenthalten. In allen Schulstufen und Bildungsanstalten wird ausschließlich in persischer Sprache unterrichtet. Alle kurdischen politischen Parteien sind verboten. Seit dem Amtsantritt des Staatspräsidenten Mahmoud Ahmadinejad hat die staatliche Gewalt in den kurdischen Gebieten erheblich zugenommen. Menschenrechtsorganisationen zufolge gehören willkürliche Festnahmen, Auspeitschungen, Folter und Hinrichtungen in den überfüllten Gefängnissen zum Alltag in Kurdistan. Die Kurden sind auch vom iranischen Staatsterrorismus am schwersten betroffen. Bis heute sind etwa 184 führende Kader und Mitglieder allein der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran in den europäischen Hauptstädten, in der Türkei und im Irak dem iranischen Staatsterrorismus zum Opfer gefallen. Darunter zwei Vorsitzende meiner Partei, Dr. Abdurrahman Gassemlu und Dr. Sadek Sharafkandi. Nach dem Tod Ayatollah Khomeinis im Jahr 1989 täuschte die islamische Regierung unter der Hashmi Rafsanjani die Gesprächsbereitschaft mit der Führung der kurdischen Bewegung vor. Dr. Gassenblum wurde nach Österreich eingeladen, angeblich um über eine politische Lösung der Kurdenfrage mit Vertretern der Zentralregierung zu verhandeln. Das Verhandlungsangebot der Regierung war eine Falle. Am 13. Juli 1989 in Wien ermordeten die offiziellen Gesandten des islamischen Regimes den Generalsekretär Gassenblum und seine zwei Begleiter am Verhandlungstisch. Die Täter verfügten über iranische Diplomatenpässe und waren als Gesprächspartner nach Wien eingereist. Der Terroranschlag auf Dr. Sadek Sharafgandi, den neuen Generalsekretär, und seine drei Freunde ereignete sich am 17. September 1992 hier in Berlin, im Ikonos-Restaurant. Das Berliner Kammergericht machte in seiner Urteilsverkündung am 10. April 1997 unmissverständlich die iranische Staatsführung für diesen vierfachen politischen Mord verantwortlich. Nun zur Lösung der Kurdenfrage. Die Demokratische Partei Kurdistan Iran bekennt sich seit ihrer Gründung im Jahre 1945 zu einer politischen Lösung der Kurdenfrage und kämpft seither für die Rechte des kurdischen Volkes innerhalb der Grenzen eines demokratischen Iran. In Anbetracht der Tatsache, dass Iran ein Vielvölkerstaat ist, in dem außer Perser und Kurden auch andere Nationalitäten wie Aserbaidschaner, Belutschen, Araber und Turkmenen sowie religiöse Minderheiten leben, tritt die Demokratische Partei für einen demokratischen und föderalen Iran ein. Denn nur in einem föderativen System kann sowohl die staatliche Einheit des Iran gewahrt bleiben, als auch die Gleichberechtigung aller im Iran lebenden Völker und Nationalitäten verwirklicht und gewährleistet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben 7 Organisationen, darunter auch meine Partei, im Februar 2005, den Kongress der Nationalitäten für einen föderalen Iran ins Leben gerufen, gegründet. Unser Kongress, dessen Mitgliederzahl mittlerweile auf 15 gestiegen ist, tritt für einen demokratischen, föderalen und säkularen Iran ein. Auch wenn sich manche Kreise krampfhaft gegen die Realität der iranischen Gesellschaft wehren, ist Iran ein Vielvölkerstaat und machen die nicht-persischen Völker weit mehr als die Hälfte der Gesamtpopulation des Landes aus. Also eine gerechte Lösung der Nationalitätenfrage ohne eine gerechte Lösung der Nationalitätenfrage können Frieden, Stabilität und Demokratie im Iran niemals hergestellt werden. Abschließend möchte ich kurz auf die Politik des Westens, die seit 27 Jahren gegenüber der Islamischen Republik praktiziert wird, eingehen. Das ursprüngliche Ziel der Iran-Politik der westlichen Regierungen, da meine ich die EU-Regierungen, war durch Dialog und Annäherung Öffnung und positive Entwicklungen im Iran herbeizuführen. Das Gegenteil trat ein. Es war nämlich weder Dialog noch kritisch. Diese Politik hat 2 schwerwiegende Folgen nach sich gezogen. Erstens, innerhalb des Iran hat zur Stärkung des Regimes und Schwächung der Demokratiebewegung sowie zur kontinuierlichen Verschlechterung der Menschenrechtslage geführt. Außerhalb des Iran, auf internationaler Ebene, hat sie zum Erstarken des politischen Islams sowie zur Diskreditierung der Demokratie- und Menschenrechtspolitik des Westens geführt. Unverständlicherweise wird diese Politik, diese gescheiterte Appeasement-Politik, auch heute fortgesetzt. Bei der Iran-Politik heute dreht sich alles nur noch um das Atomprogramm des Regimes. Fragen der Demokratie und Menschenrechte wurden entweder zu den Akten gelegt oder spielen nur am Rande eine geringe Rolle. Die Kräfte der Zivilgesellschaft im Iran fühlen sich zu Recht vom Westen im Stich gelassen. Darüber hinaus hat der Westen zu den politischen Forderungen der unterdrückten Völker bis jetzt weitgehend geschwiegen und deren Anliegen auf eine Menschenrechtsfrage reduziert. Angeblich würde die Thematisierung der Nationalitätenfrage den separatistischen Tendenzen Auftrieb verleihen und so könnte die staatliche Einheit des Iran in Gefahr geraten. Das ist absolut falsch und unlogisch. Im Gegenteil, die separatistischen Tendenzen erfahren Auftrieb, wenn die unterdrückten Völker sich von den demokratischen Kräften alleingelassen fühlen und die Hoffnung verlieren, innerhalb des Iran zu ihren gerechten Forderungen zu gelangen. Das ist überall in den anderen Vielvölkerstaaten genauso gewesen. Gerade deshalb sollten die politischen Forderungen der nicht-persischen Völker innerhalb des Iran ernst genommen und moralisch wie politisch unterstützt werden. In diesem Sinne gilt die Unterstützung des Kongresses der Nationalitäten für einen föderalen Iran als eine wichtige Investition in die Demokratisierung des künftigen Iran. Die Lösung der Nationalitätenfrage gilt als eine unabdingbare Voraussetzung für die politische Stabilität und für einen dauerhaften Frieden im Iran. Meine Damen und Herren, Iran ist ein großes und reiches Land von geostrategischer Bedeutung. Es kommt auf ein politisches System an, welche Rolle gerade Iran in der Welt spielt, eine konstruktive oder eine destruktive. Ein Iran unter der Islamischen Republik missachtet Menschenrechte, unterdrückt systematisch Nationalitäten sowie religiöse Minderheiten, diskriminiert Frauen, destabilisiert seine Nachbarländer, droht Israel mit Vernichtung, torpediert den Nahost-Friedensprozess, betreibt den Staatsterrorismus und fördert den internationalen Terrorismus. Und so ein Regime strebt auch noch nach Atomwaffen und fordert damit die Weltgemeinschaft heraus. Ein demokratischer und föderaler Iran hingegen will sich gesellschaftlich und wirtschaftlich entwickeln, innere politische Stabilität erlangen, zur Herstellung von Sicherheit und Demokratie in der Region entscheidend beitragen, niemanden bedrohen und schließlich als ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Weltgemeinschaft den Weltfrieden fördern. Das heutige iranische Regime ist ein destabilisierender Faktor in der Region und stellt eine reale Gefahr für die Sicherheit der Welt dar. Wenn man den Terrorismus wirksam bekämpfen will und in Libanon, Afghanistan und im Irak und Palästina Frieden und Stabilität herstellen will, dann muss als erste der Sabotagepolitik der Islamischen Republik ein Ende gesetzt werden. Daher sind die Weltgemeinschaft und die demokratischen Kräfte aufgefordert, die iranischen Völker zu unterstützen, die Diktatur der Islamischen Republik durch ein demokratisches Regime zu ersetzen. Zur Demokratisierung des Iran gibt es keine Alternative. Und eine Demokratisierung des Iran setzt eine gerechte Lösung der Nationalitätenfrage voraus. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, und ich danke auch. Wir haben jetzt, denke ich, das wichtigste Stichwort von Ihnen gehört, was überhaupt die Türe in einen positiven Horizont öffnet, nämlich Demokratisierung. Da sind ja die zwei Fragen, um die es zentral geht. Wer macht das im Westen und was kann der Westen oder was können wir von außen dafür tun? Und woran liegt es, dass das beides sozusagen noch nicht in dem Sinn in Gang gekommen ist, wie es sein sollte? Also Sie haben schon im Vorgespräch das Stichwort zersplitterte Opposition genannt. Das ist das eine. Weiß man vielleicht gar nicht, wer der Ansprechpartner soll? Und dann haben wir das Stichwort Appeasement. Das ist das andere. Will man vielleicht den Ansprechpartner gar nicht suchen? Wenn Sie da sozusagen mal Ihr positivstes Szenario entwickeln. Wie kann es am konstruktivsten gehen?
Also hier, wenn es um die Demokratisierung des Iran geht, gibt es meiner Meinung nach zwei Aspekte. Einen inneren Aspekt und einen äußeren Aspekt. Ich glaube, dass die Projekte, die bis jetzt gescheitert sind, es gab mehrere Anstrengungen der verschiedenen Strömungen im Iran, zur Demokratisierung des Landes. Alle sind gescheitert. Ich glaube, aus der Sicht eines Kurden möchte ich das darstellen. Eine der Hauptursachen, warum all diese Bemühungen gescheitert sind, liegt daran, nicht nur an die Zersplitterung der verschiedenen Teile der Opposition, sondern auch daran, dass man in einem Land Demokratie herstellen will, denn es überhaupt nicht existiert. Ein Land mit einer Nation, mit einer Sprache, mit einem Volk, mit einer Religion, dieses Land existiert nicht im Iran. Man hat immer wieder die Forderungen, die gerechten Forderungen der nicht-persischen Völker in die Programmatik der Demokratisierung nicht aufgenommen. Den äußeren Aspekt. Iran ist ein reiches Land, sehr reiches Land. Und die wirtschaftlichen Beziehungen spielen eine große Rolle. Wie der Westen uns unterstützen kann, sage ich ganz deutlich. Erstens, dass man einfach die demokratischen Kräfte, die demokratischen Regierungen sich darauf einigen, dass mit diesem Regime keine Demokratisierung möglich ist, kein Frieden möglich ist. Das ist der erste Schritt, dass man sich einfach darauf einigt, darauf verständigt. Und zweitens, dass man die Opposition zusammenbringt. In keinem Land unserer Region hat die Opposition alleine geschafft, selbst eine große, eine starke Opposition zu bilden. Das geht nicht.
Ja, nur die Nachfrage, also das sollte heißen, dass der westliche Politiker, Lobbyisten, die Plattform bieten, etwa wie hier oder so, im größeren und auch institutionalisierteren Rahmen, die verschiedenen Teile der Opposition zusammenzubringen und in einen Dialog zu bringen.
Also Sie anhören, was Sie sagen, welche Möglichkeiten es gibt, sie zusammenzubringen, auf welche Plattform sich einigen sollen, das ist meiner Meinung nach als Schritt. Und dann, wenn die Regierungen, gestern wurde sehr deutlich darüber gesprochen, einerseits will man Iran an der Herstellung der Atombombe hindern, will man Menschenrechte in Iran herstellen, auf der anderen Seite beliefert man mit den Iran das Regime mit Technologie, Österreich beliefert Iran mit Waffen. Das ist eine Diskrepanz, das geht einfach nicht so.
Also
Einstellung der Unterstützung für das Regime.
Okay,